Präsident Trump hat diesen Ansatz populär gemacht, indem er die Dinge beim Namen nennt und dabei konsequent Präzision, wenn nicht sogar Genauigkeit, missachtet. Er spricht in einem hyperbolischen Stil, den seine Anhänger nicht nur als wörtliche, sondern auch als reine Evangeliumswahrheit verstehen. Das ist die Ironie, die im übertragenen Sinne dasselbe bedeutet wie wörtlich, nur auf eine andere Art und Weise, die nie erklärt wird. Die Ironie eines Mannes, der seine Frau fett nennt und sich dann beschwert, dass sie keinen Spaß versteht. Funktioniert ChatGPT nicht in vielerlei Hinsicht wie eine Art gigantisches Unbewusstes, das sich entlang von Pfaden bewegt, die durch bestimmte Verbindungen geformt werden, jedoch ohne genau die, sagen wir, subjektive Dimension, die entsteht, wenn eine Assoziation einen besonders sensiblen, unmöglichen Punkt berührt, den der Psychoanalyst als das Reale oder das Unmögliche bezeichnen würde. Und natürlich können solche Momente in der analytischen Praxis als Orientierungspunkte dienen, etwas, das in den von IA generierten Assoziationen strukturell nicht vorhanden zu sein scheint. Aber erlauben Sie mir hier einen kurzen, etwas dichteren philosophisch-theoretischen Exkurs. Es gibt hier einen wichtigen Unterschied zwischen Lacanismus und dem, was allgemein als Poststrukturalismus bezeichnet wird. In dem Brief wird behauptet, dass das Subjekt schlicht ein Effekt des Diskurses sei und nichts weiter, was durch diskursive Strukturen und Praktiken produziert werde, und dass es daher letztlich als ein Konzept mit eigenständiger Grundlage verworfen werden könne. Von Foucault bis zu einem gewissen Grad auch von L. und natürlich vielen von ihnen beeinflussten zeitgenössischen Denkern. Wir stoßen auf einige Versionen der These, dass es tatsächlich kein Subjekt gebe. Es gebe nur Diskurse und diskursive Praktiken oder Strukturen, die eine Art Illusion, auch eine ideologische Illusion des Subjekts eines Subjekts erzeugen, und wenn man dies nimmt und zusammen mit CHGPT beiseite legt, scheint CHP ein fast schon karikativer Beweis, sagen wir, für oder eine Verkörperung davon zu sein, aber tatsächlich unterscheidet sich L.S. psychoanalytische Perspektive von diesen poststrukturalistischen Ansichten auf eine wichtige und doch subtile Weise. Man kann sagen, dass auch für Lacanis das Subjekt ein Effekt des Diskurses ist, jedoch auf eine interessantere und irgendwie kompliziertere Weise. Es ist ein Effekt nicht dessen, was im Diskurs vorhanden ist, sondern dessen, was nicht vorhanden ist. Kurz gesagt, es ist ein Effekt der eigenen ontologischen Inkonsistenz, Unvollständigkeit, Unmöglichkeit des Diskurses. Und weil das Subjekt ein Effekt dieser Lücke oder dieses Mangels im Diskurs ist, ist es nicht einfach ein Effekt im herkömmlichen Sinne der Ursache-Wirkungs-Kausalität. Es ist ein Effekt einer fehlenden Ursache. Wir könnten sagen, weshalb das Subjekt weder einfach die Ursache oder der Autor hinter der diskursiven Bedeutungsstrukturierung ist, noch einfach ihr Produkt, ihre Wirkung, sondern in gewisser Weise beides auf eine verschobene Art und Weise. Dies impliziert also, sehr kurz gesagt, eine Art eigentümlichen materialistischen Zirkelschluss oder eine Art von Selbstsetzung, die beispielsweise von meinem Kollegen Slaviak wie folgt beschrieben wird. Ein Subjekt versucht, sich selbst angemessen darzustellen. Diese diskursive Darstellung scheitert, und das Subjekt ist das Ergebnis dieses Scheiterns. Es gibt also diese Bewegung. Die Negativität innerhalb der Struktur wird zum Subjekt durch eine Bewegung, die die Form von Reflexivität annimmt, die genau auf dem Diskurs inhärenten Mangel oder der Unmöglichkeit beruht, was Lon auch das Reale nennt. Das Subjekt signalisiert also diesen Mangel und macht etwas damit. Es ist eine Art externalisierte Existenz der inhärenten Unmöglichkeit innerhalb der diskursiven Struktur. Man könnte auch sagen, dass das Subjekt die Form ist, in der dieses Reale oder Unmögliche als Riss in einer gegebenen symbolischen Ordnung existiert. Ein Riss, der meiner Meinung nach in allem echten Denken sowie in allen emanzipatorischen Kämpfen genau aktiviert wird. Man braucht einen Weg, um diesen Riss zu aktivieren. Und ich würde erneut behaupten, dass dieser Riss oder vielmehr diese Aktivierung genau das ist, was in IA fehlt. Doch kehren wir nun zur ursprünglichen Frage zurück. Die Beziehung zwischen IA und dem Unbewussten. Ich bin versucht, angesichts der enormen Menge an Sprache, die wir in IA-Systeme hochgeladen haben, eine weitere, vielleicht etwas verrückte Frage zu stellen. Haben wir auch das Unbewusste hochgeladen, das in diesem Text am Werk ist oder auf dem Spiel steht? Das ist in der Tat eine Art doppelte Frage. Einerseits haben wir alle unbewussten Fantasien und Formationen hochgeladen, die in diesen Text eingeschrieben sind und sich auf das Festhalten an diesem Text beziehen. Okay, erinnern Sie sich beispielsweise an den inzwischen wenig bekannten, von IA generierten Clip, der die zukünftige Riviera von Gaza darstellt. Ich denke, der Fall legt sicherlich nahe, dass dies der Fall ist, und wir werden gleich auf dieses spezielle Beispiel zurückkommen. Doch zuvor möchte ich noch auf eine andere wichtige Frage hinweisen. Haben wir, abgesehen von diesem positiven, inhaltsbezogenen Fantasiezeug, auch so etwas wie das Subjekt hochgeladen? Ein Subsubjekt im, sagen wir mal, stärker leninischen Sinne des Begriffs. Ich denke, die Antwort wird gerade aufgrund dieser zirkulären oder reduplikanischen Form oder Bildung von Subjektivität, die ich zuvor aufgezeigt habe, weniger offensichtlich. Wir könnten beispielsweise spekulieren, dass wir tatsächlich ein Subjekt im Sinne von Negativität, einer Lücke im Diskurs hochgeladen haben, doch wie ich bereits sagte, wird dieses Subjekt nur in dem Kreislauf zum Subjekt, der widerspiegelt, dass das, was im Diskurs gerade nicht zusammenbricht, und so weiter, und diese Reflexivität ist nicht dasselbe wie Bewusstsein, Bewusstsein ist etwas anderes. Wenn wir also die zeitliche Dimension dieser Schleife außer Acht lassen könnten, könnten wir vielleicht sagen, dass wir die Hälfte des Subjekts mit dem Diskurs hochgeladen haben, wir haben auch die Lücke, um die der Diskurs strukturiert ist, in das IA hochgeladen, sagen wir mal. Und um weiter zu spekulieren, könnte sich dies bereits in einer Reihe von Phänomenen manifestieren, die mit CHPT und IA im Allgemeinen in Verbindung stehen, angefangen mit den berüchtigten Halluzinationen. Was wäre, wenn diese und andere ähnliche Verhaltensweisen nicht einfach nur technische Fehler und Mängel sind, sondern vielmehr ein konstitutives Merkmal der auf großen Sprachmodellen basierenden Intelligenz? Tatsächlich scheint diese Hypothese durch neuere Forschungen gestützt zu werden, über die in letzter Zeit in den Medien berichtet wurde. Nämlich, dass, um es ganz einfach auszudrücken, je mächtiger IA wird, desto mehr halluziniert es, desto mehr diese Art von Fehlern produziert es. Nun scheint es, dass fast 50-50% davon Halluzinationen sind. Und dies gilt insbesondere für diese neue Generation von KI, die als logische Schlussfolgerungen bezeichnet wird und bei der es darum gehen soll, dass sie wirklich die Vernunft zum Denken einsetzen kann. Je ausgefeilter das Ganze wird, desto mehr Halluzinationen treten auf. Ich behaupte aber, dass diese Halluzinationen noch kein Subjekt konstituieren. Sie deuten vielmehr auf eine Struktur hin, die in einer endlosen Feedbackschleife der Selbstbezüglichkeit gefangen ist, was nicht dasselbe ist wie Reflexivität. Um auf einen früheren Punkt zurückzukommen, als hochstrukturiertes System freier Assoziationen funktioniert CHPT tatsächlich ein wenig wie ein gigantisches Unbewusstes. Man ist sogar versucht, den Begriff kollektives Unbewusstes zu verwenden, obwohl es nur wenige Hinweise auf etwas allgemein Kollektives darin gibt. Es gibt kein Kollektiv. Es sind nur viele Menschen, viele Dinge da. Wir könnten also sagen, dass dieses externalisierte Unbewusste, dem jeder dezentrierte oder externe Punkt fehlt, der seine eigene Negativität widerspiegeln könnte, auch die Bewegung des Denkens und der Subjektivität vermissen lässt. Die Art von Bewegung, die nicht gänzlich an die Bestimmungen des Unbewussten gebunden ist. Also sollten wir vielleicht nicht so sehr befürchten, dass IA zu einem Subjekt wird, sondern vielmehr, dass es das nicht tut und dass es sich stattdessen zu einer allgegenwärtigen, überwältigenden Diskrepanz entwickelt, die uns in eine Art Zwischenzustand einschließt, so etwas wie ein reines, präsubjektives Unbewusstes. Und ich glaube nicht, dass es in dieser Art von Unbewusstem irgendetwas Befreiendes gibt, denn um es ganz kurz zu sagen, Befreiung kommt, anders als vielleicht manche glauben, nicht aus einem völligen Eintauchen in das Unbewusste und das rhyomiatische oder allumfassende Netzwerk, das wir auch als Singularität bezeichnen könnten. Ich glaube, Befreiung würde eher der Subjektivität entsprechen, die aus diesem Netzwerk und in Beziehung zu ihm oder genauer gesagt als Beziehung zu ihm hervorgeht. Das ist der Punkt, an dem die Struktur in der Lage ist, sich selbst zu befreien. Ich spreche also nicht einfach nur von der Befreiung des Subjekts oder des Individuums, sondern genau davon, dass wir frei sind, wenn die Struktur in der Lage ist, sich von dieser Art albtraumhafter Selbstreinität zu befreien. Wie einige von euch sicherlich kennen, sagte Jill Dios einst, wenn wir im Traum des anderen gefangen sind, sind wir am Arsch. Und vielleicht passiert hier genau das und wird besonders deutlich, wenn sich IA mit einer bestimmten Art von Politik verbindet, meist mit rechter Politik. Vor kurzem veröffentlichte die New York Times eine sehr interessante Analyse mit dem Titel »Wie generative IA den MAGA-Stil ergänzt«, geschrieben von Dan Brooks. Ausgangspunkt der Analyse war das berüchtigte Gaza-Riviera-Video, das von IA generiert und von Trump auf der Plattform Truth Social geteilt wurde. Der Artikel ist wirklich gut. Er analysiert eine bestimmte Ästhetik dieser Art von Key-Produktion sowie eine ganz eigene neue Art von Ironie, die computergenerierte Ironie, die sie sowohl verwendet als auch produziert, und diese beiden Ästhetiken und die neue Ironie hängen natürlich zusammen. Was den visuellen Stil betrifft, so stechen in diesem Video, ich zitiere Brooks, kontrastreiche Texturen, wahrnehmbar diffuses Licht und erzwungene perspektivische Aufnahmen hervor, in denen Menschen durch Straßen der Stadt und durch gewölbte Öffnungen gehen. Es geht nicht so sehr darum, wie die Träume aussehen, sondern vielmehr um eine visuelle Darstellung der Beschreibung eines Traums, komplett mit Denkfehlern hinsichtlich der Objektpermanenz und dem Gefühl, dass wir das alles schon einmal gesehen haben. Auch wenn es nicht ganz so aussah. Und ich denke, das erinnert uns ein wenig an diesen Traum, der durch die GPT erzeugt wurde, die ich vorhin erwähnt habe. Was die Merkmale dieser Ironie betrifft, so ist das wiederum Brooks. Es ist nicht so, dass es sich nicht um die stabile Ironie von Jonathan Swift oder Stephen Colbert handelt, bei der sich das Publikum darauf verlassen kann, dass der Ironiker das Gegenteil von dem sagt, was er meint. Stattdessen ist es die instabile Ironie, die ihre wahre Bedeutung mehrdeutig oder zumindest glaubhaft abstreitbar lässt. Präsident Trump hat diesen Ansatz populär gemacht, indem er die Dinge beim Namen nennt, und zwar auf eine Art und Weise, die konsequent Präzision, wenn nicht sogar Genauigkeit, außer Acht lässt und in einem hyperbolischen Stil spricht, den seine Anhänger nicht als wörtliche, sondern als reine Evangeliumswahrheit verstehen. Das Trump-Gaza-Video ist in diesem schlüpfrigen Sinne des Wortes ironisch. Es ist die Ironie, mehr zu sagen, als man meint, wie man weiß, dieses buchstäbliche goldene Idol von Trump mitten im Clip, oder das zu sagen, was man meint, auf eine Art und Weise, die niemand ernst nennen würde, die zweimal stereotypen Bauchtänzerinnen mit Bärten und was auch immer, oder die Aufmerksamkeit auf die Schwachstellen des eigenen Anführers zu lenken, als Geste bedingungsloser Loyalität, wie, alles mit Blattgold. Das ist also wieder Brooks, das ist die Ironie, die im übertragenen Sinne dasselbe bedeutet, was wörtlich gesagt wird, aber auf eine andere Art und Weise, die nie erklärt wird, die Ironie eines Mannes, der seine Frau fett nennt und sich dann beschwert, dass sie keinen Spaß versteht. Also, Sola Vital und Ariel Woman, die in Los Angeles ansässigen israelischen Produzenten, die Trump Gaza produziert haben, haben diese rhetorische Position fast treffend eingefangen, als sie NBC sagten, dass ihr Video Satire sei, aber auch nicht unbedingt Trumps Vorschlag kritisieren würde. Ihren Worten nach hat ihnen die instabile Ironie eine Möglichkeit gegeben, dem Präsidenten zuzustimmen, obwohl sie wissen, dass er im Unrecht ist. Okay. Hier möchte ich diesen Punkt wirklich verwenden, da er vollständig mit einigen Dingen übereinstimmt, die ich kürzlich über den Mechanismus und die Dynamik geschrieben habe, die durch den psychoanalytischen Begriff der Verleugnung beschrieben werden, der genau dadurch funktioniert, dass wir etwas explizit anerkennen. Ich weiß sehr wohl, dass das falsch ist, er ist dumm, was auch immer, während ich gleichzeitig den Glauben an das Gegenteil demonstriere. Aber trotzdem stimme ich dem zu, dass man diese Art von Dingen verbreitet. Der einzige Punkt, in dem ich von Brooks Analyse abweichen würde, ist, dass ich denke, dass sie einen Schritt weitergeführt werden sollte. Brooks kommt zu dem Schluss, dass das letzte Zitat von ihm, die ethnische Säuberung des Gazastreifens, um ihn als Ferienanlage zu entwickeln, die dümmste und abscheulichste Idee sein könnte, die Trump je hatte. Das ist der Punkt. Es ist nicht so, dass Dennis vom Mager Internet nicht erkennt, dass eine solche Idee schlecht ist. Es ist so, dass sie sich der Tatsache, dass andere Leute denken, sie erkennen nicht, dass sie schlecht ist, sehr bewusst sind. Also spielen sie mit dieser Wahrnehmung, um zu wissen. Das sind Punkrock-Kids, die die Kunst zur Schau stellen, etwas so dumm zu machen, dass andere Mitglieder deiner Subkultur es als intelligent empfinden und so weiter. Ich denke also wirklich, dass dies eine absolut zutreffende und sehr scharfsinnige Analyse ist. Ich denke nur, dass wir hier eine weitere Ebene zu dem hinzufügen müssen, was diese Praxis hervorbringt. Eine, die genau mit dem Mechanismus des Leugnens zusammenhängt. Zu wissen, dass etwas dumm oder falsch ist, und es dennoch zu sagen, zu verbreiten und zu senden, ironischerweise sogar als virale Videos oder Aussagen.
Um dieses Video weiter anzusehen, klicke auf den Link oben links oder in der Beschreibung unten.
Kostenlose Testversion, ganzer Vortrag und tausende mehr. Vielen
Dank, dass du an der Diskussion teilgenommen hast.